Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Und wir wollen uns jetzt in der Lesart genauer anschauen, was wir so alles besitzen, also was es damit kulturgeschichtlich und kulturell auf sich hat. Leiten wird uns dabei Andreas Gerlach, Kulturwissenschaftler an der Berliner Humboldt-Universität, mit seinem neuen Buch Das verschachtelte Ich. Guten Morgen, willkommen im Deutschlandfunk Kultur, Herr Gerlach.
Guten Morgen, freue mich, dass ich hier sein darf.
Sie schreiben zu Beginn Ihres Buches von einer besonderen Erfahrung. Sie waren auf einer Stadtführung in Berlin, ja. Hier, haben ein luxuriöses Bettenhaus im Verlauf besichtigt, wo es Betten für 100.000 Euro gab. Und der Städteführer war ein Obdachloser.
Ja.
Was hat Sie denn diese Tour gelehrt?
Diese Tour hat mich gelehrt, dass egal wie viel Geld man ausgibt für das Bett, in dem man liegt, wenn man überhaupt Geld dafür ausgeben kann, es ist nur ein Bett, in dem man liegt. Dieser obdachlose Stadtführer hat uns, nachdem wir dieses super luxuriöse Bettenhaus besucht haben, gezeigt, in welchem Park in Berlin er am liebsten schläft. Und das, hat er gesagt, ist einfach der Park, wo die Bänke lang genug sind, um die Beine auszustrecken. Und zwischen dem Luxus von Betten, die 100.000 Euro kosten, und dem Luxus, die Beine ausstrecken zu können, liegen 150, 200 Meter. Aber tatsächlich ist der Unterschied gar nicht ganz so groß. Jeder Mensch kann nur in einem Bett schlafen.
Und sind Ihnen da schon die Ideen sozusagen aufgeleuchtet in Ihrem Kopf?
So langsam hat sich das da auf jeden Fall dann zu kristallisieren begonnen, auch als der Stadtführer dann über die Taschen erzählt hat, die Obdachlose so mit sich herumtragen und die auch aufwendig rumzuschleppen sind, aber alles beinhalten, was so eine Person wirklich gehört. Und da sind die ganz wesentlichen Dinge drin, aber auch vor allem die ganz wichtigen.
Individualräume des Eigentums heißt Ihr Buch im Untertitel. Klingt ein bisschen sperrig, aber da gehört die Plastiktüte des Obdachlosen und auch meine Hosentasche dazu, was ich so drin habe, oder?
Ganz unbedingt. Das und noch viele andere solche kleinen Räume, wo wir die ganz wichtigen Dinge aufbewahren.
Und wenn ich jetzt mal meine Hosentasche ausleere, also ich mache das mal hier. Ja. Also hier kommt ein Schlüssel, hier kommt ein Feuerzeug, hier kommt ein Tempotaschentuch, das kriege ich jetzt gerade nicht rausgefummelt, doch, und ein stumm geschaltetes Handy und eine Corona-Maske. Sagt Ihnen das schon was über mich?
Auf jeden Fall sagt es mir was über Sie. Und zwar, dass es gar nicht so besonders individuell ist, aber doch irgendwie eine Wichtigkeit hat. Und vor allem auch sehr stark auf Sie und fast Ihren Körper abgestimmt ist. Diese Maske ist ganz intensiv Ihre. Die gehört sehr, sehr stark Ihnen. Auch das Feuerzeug ist Ihres. Vielleicht verbinden Sie damit sogar eine Erinnerung, wie Sie es gekauft haben, als Sie im Urlaub waren oder so etwas. Solche Dinge sind uns, glaube ich, auf eine ganz intensive Weise nah. Und solche Dinge tragen wir, trage auch ich, einige mit mir herum, die sehr, sehr bedeutsam sind.
Das Dinge, die wir besitzen, viel zu unserer Identität beitragen, ist ja recht banal, wenn man sich die großen Dinge anschaut. Mein Haus, mein Auto, mein Pferd. Manche werden sich noch an diese doofe Werbung von Anno Dux erinnern. Sie, Andreas Gerlach, blicken aber eher so wirklich auf die kleinen Sachen am kleinen Ort. Ja. Loculus, diesen niedlichen lateinischen Diminutiv finden Sie dafür. Was ist daran so interessant?
Der Loculus ist ein Diminutiv, wie Sie schon sagen, und heißt so viel wie Örtchen oder kleiner Ort. Und das Spannende und auch der Grund, warum ich diesen Begriff gewählt habe, ist, dass die Tasche, die Umhängetasche, die die römischen Legionäre hatten, Loculus hieß. Und die Ausrüstung der römischen Legionäre, das hat sie auch so erfolgreich gemacht, war extrem standardisiert. Vom Kochtopf über das Schwert und die Rüstung und was sie an Material auch zum Festung bauen mitgetragen haben, war hoch standardisiert und letztlich auf eine Weise waren die schon uniformiert. Nur dieser Loculus, dieser kleine Ort, dieses Örtchen, war ein Raum für individuelles Eigentum, wo sie ihre eigenen Dinge drin mit sich führen konnten. Man weiß natürlich nicht, was da drin war, aber man weiß, dass es der Ort war, der nicht dem römischen Imperium gehört hat, sondern irgendwie dem Legionär selbst, mit Ahnenfigürchen, einer Salbe, einem Messe zum Rasieren, einen Brief oder sonst irgendwelchen Süßigkeiten und ein bisschen Geld. Genau wie unsere Taschen heute ist dieser Loculus der Raum, der zu uns gehört, in einem größeren Raum, der irgendjemand anderem oder einer Institution gehört.
Im Deutschen haben wir ja, wie ich finde, das wunderschöne Wort von den Habseligkeiten, also die kleinen persönlichen Dinge. Und wenn man sich das Wort anschaut, dann was macht denn eigentlich selig, was man da so hat?
Darauf muss ich tatsächlich doppelt antworten, weil das Spannende an diesem Wort der Habseligkeiten ist, dass es früher eine ganz andere Bedeutung hatte. Da kommt die Seligkeit nicht vom Seligsein, sondern von ähnlichen Endungen, wie man sie bei Geschreibsel oder Mitbringsel oder Füllsel oder sowas findet. Alles alte Worte, aber eher negativ konnotiert, so ein bisschen ärmlich oder karg. Aber das sagt nichts darüber, wie wir dieses heute benutzen, dieses Wort der Habseligkeiten, weil sie uns selig machen. Und da ist, glaube ich, wirklich was dran, dass wir, wo die Dinge um uns herum buchstäblich zu wuchern beginnen, glaube ich, stärker fühlen können, welche Dinge wirklich wichtig sind. Seit der Industrialisierung hat es sich so entwickelt, dass in einem durchschnittlichen deutschen Haushalt um die 10.000 Dinge versammelt sind, wo es davor noch wahrscheinlich wenige hundert waren. Aber von diesen Zehntausenden Dingen, die wir haben, sind uns ein paar halt wichtiger als andere.
Nun haben Denker wie Marx und Freud eigene Theorien des Eigentums entwickelt. Diese Denkräume, die entfalten Sie auch in Ihrem Buch, Herr Gerlach. Sie sind Ihnen aber ja im Wortsinn zu groß. Ja. Warum?
Sie sind mir auf eine Weise zu groß, weil ich glaube, dass, und auch da lohnt es sich wieder mit Beispielen zu argumentieren, wenn mir irgendein ererbter Anteil an einem Waldgrundstück in Oberbayern gehört, dann gehört der mir auf gar keinen Fall so, wie mir mein Füller gehört, mit dem ich jeden Tag arbeite und der mir fast so nahe ist wie die Finger, die ihn halten. Ich glaube, dass unser Konzept von Privateigentum, das Marx so vehement kritisiert hat, auch daran krankt, dass es keine Unterscheidung treffen kann zwischen Dingen, die uns ganz nahe und fast als eine Art außerkörperliche Organe gehören und irgendwelche Firmenanteile oder Villen auf Mauritius oder eines von 10 Pferden, die wir in irgendeinem Stall in einer Ranch stehen haben. Die gehören uns nicht auf die Weise, wie uns unser Kopfkissen und ihnen wahrscheinlich ihr Schlüssel in die Hosentasche gehört.
Und was hat Freud Ihrer Meinung nach übersehen?
Freud hat eine Patientin gehabt, die Dora ist der Codename gewissermaßen. Das war eine Fehlbehandlung, das muss man leider einfach so sagen. Da war Freud nicht so besonders gut. Man sagt, dass es Psychoanalytiker gibt, die gut in Theorie sind und die gut in Therapie sind. Und Freud war sehr, sehr gut in Therapie. Und er hat übersehen, dass Dora genau ihre Räume, ihre Orte immer zu verteidigen versucht hat gegen Freud als Therapeuten, gegen ihren Vater, gegen den Mann, der so sehr in sie verliebt war und übergriffig wurde. Dora hat ihren Schreibtisch verteidigt und hat ihre Handtasche verteidigt, hat ihr Zimmer verteidigt. Und hat immer diese Räume, wo sie selbst sein konnte, wo sie aufbewahrt war und sich sicher gefühlt hat, die hat sie zu verteidigen versucht. Und das hat Freud irgendwie, glaube ich, nicht ganz erspüren können, wie wichtig das für Dora war.
Sie setzen nun eine eigene Theorie jener Individualräume auf. Und da finde ich interessant, dass Sie das Eigentum so als körpernah und selbstkonstituierend definieren und dann tatsächlich, jetzt nochmal zu Marx zurück, einen Gegensatz zum Kapitalismus eigentlich folgern.
Ja.
Da habe ich
wenn Sie sich umsehen, sehen Sie, dass alles, jeder einzelne Gegenstand, alles, was Sie um sich herum sehen können, wie unsichtbar mit einem Namen markiert ist. Alles um uns her hat einen Eigentümer. Alles gehört jemand. Und es gehört immer jemand als deins oder meins. Es ist eine radikal, fast zweigleisige Angelegenheit. Und das führt dazu, dass wir glauben, immer und immer mehr an Eigentum anhäufen zu können, weil wir sagen können, das da ist meins und das ist auch meins und das ist auch meins und das da, wovon ich gar nicht richtig viel weiß, ist auch meins. Und ich glaube das einfach nicht. Ich glaube nicht, dass man so viel besitzen kann überhaupt.
Sie zitieren an einer Stelle einen Werbespruch der Luxusmarke Hermes, die für eine Bikinitasche wirbt mit diesem Satz: In diese 40 Zentimeter passt der ganze Hausrat. Das Täschchen, das kostet schlappe 10.000 Euro. Was ist bei Ihnen da aufgeleuchtet?
dass dieses 10.000-Euro-Täschchen, das aber wahrscheinlich inzwischen schon 11.000 Euro kostet, die Preise steigen da sehr schnell und ganz bewusst so gesteuert. Wenn da der ganze Hausrat reinpasst, passt der ganze Hausrat auch in die Aldi-Tüte, die der Obdachlose mit sich herumträgt. Wenn da der ganze Haushalt und der ganze Hausrat und ein ganzes Leben drin untergebracht werden kann, kann es in jeder Tasche untergebracht werden, egal wie viel die kostet. Und dann ist es auch wirklich der ganze Hausrat einer Person und nicht sehr viel darüber hinaus, würde ich sagen.
Ich habe Ihr Buch, Andreas Gerlach, zunehmend als eine Art Ästhetik des Widerstands gelesen. Also der Aufstand der kleinen Dinge. Aber wogegen eigentlich?
Dagegen, dass wir, ich sage es ganz offensiv, dagegen, dass wir den Planeten kaputt machen. Unser Eigentum und wie wir es auch forcieren und über die ganze Erde ausgebreitet haben, sorgt dafür, dass wir immer mehr anhäufen wollen und dafür immer mehr aus dem Planeten rausholen und gleichzeitig immer mehr an Plastikmüll in ihn reinkippen. Unser Konzept sorgt dafür, dass wir unendlich anzuhäufen versuchen und dem fehlt einfach was und das macht unsere Erde kaputt. Während wir, wenn wir sagen würden, ich glaube, mir gehört gar nicht so viel über meine Tasche, mein Bett, mein Zimmer, meine Wohnung hinaus, dann ist es irgendwie, glaube ich, harmloser und auch freundlicher zu uns.
Genau in diesem Zusammenhang habe ich Ihr Buch gelesen, eben auch im Gedanken unserer aktuellen Zeit, jetzt der Corona-Zeit, die sich ja jetzt auch ausdrückt in einer Art von Konsumkritik und gleichzeitig einem offiziellen Mantra, bitte, bitte zu konsumieren, um die Wirtschaft wieder anzukurbeln. Da steckt eigentlich das Dilemma unserer Kultur, unserer Zivilisation.
Ich glaube auch. Ich glaube, wir haben ein riesengroßes Problem, dass wir immer nur im Modus des Mehr denken können und dass es uns auch deswegen sehr schwer gefallen ist, einfach mal zu Hause zu bleiben und zu sagen, wenn wir das konnten irgendwie, hier bin ich zufrieden. Wir mussten dann einen riesengroßen Teil unserer Bevölkerung und der Leute rausschicken zum Arbeiten an der Supermarktkasse oder im Krankenhaus und hatten ein großes Privileg, wenn wir zu Hause bleiben konnten. Aber selbst das fiel uns sehr, sehr schwer und nicht Dinge zu kaufen, war offensichtlich schwierig, wie auch die ganzen LieferarbeiterInnen feststellen mussten, die so viel gearbeitet haben wie noch nie vorher.
Ich muss beim Lesen, jetzt nochmal auf meine Hosentasche zurückzukommen, an Mark Twains Tom Sawyer denken, an diese berühmte Zaunszene, wenn Sie sich auch erinnern, so am Anfang, ne, wo Tom so tut, als ob Zaunstreichen das Tollste sei und seine Kumpels wollen das dann auch und leeren ihre Taschen. Ja, dann kommen da Murmeln zum Vorschein und Bindfäden, Bildchen, Fleißkärtchen, sogar eine halbblinde Katze hat Tom am Ende so Schätze von Zehnjährigen. Hat Ihnen Literatur auch so auf dieser Spur geholfen, Sie inspiriert?
Ganz unbedingt. Ich glaube, dass genau solche alltäglichen und kleinen Phänomene von ganz minimalen Dingen und Beobachtungen nirgends besser beobachtet werden als in der Literatur. Und da ist Mark Twain sowieso ein sehr schöner Autor, aber auch andere Beispiele habe ich da gefunden, die mich fast angerührt haben.
Sagen Sie mal.
Es gibt zum Beispiel, was ich ein sehr schönes Beispiel fand, in Robert Louis Stevensons Schatzinsel eine Seemannskiste. Die von Bill Bones, einem finsteren Piraten, der auch immer mit seinem Säbel rumläuft und der irgendwann sich zu Tode gesoffen hat und dann müssen Leute reinschauen in seine Seemannskiste, weil sie das Geld brauchen, weil sie sonst pleite gehen. Und dann wird diese Kiste langsam abgetragen in dem Begehren, da irgendwas von Wert zu finden. Und sie finden dann auch Geld und so. Aber ganz unten liegen in dieser Kiste auch ein paar wunderlich oder seltsam geformte, schöne Muscheln, die dem Erzähler dieses Buches, wie er sagt, sein Leben lang rätselhaft blieben, weil was hat so ein finsterer und gewalttätiger und dauernd betrunkener Pirat an so schönen Muscheln gefunden? Das bleibt ein Geheimnis, wir wissen es nicht, aber er hat die mit sich getragen. Und das ist für mich ein Zeichen, dass sogar so Figuren, die sich auch stilisieren müssen als große Gewalttäter, wahrscheinlich doch so eine sehr intime und intensive Beziehung zu wertlosem Kleinkram aufbauen können.
Sehen Sie, die Schatzinsel war eins meiner Lieblings-Kinder-Jugendbücher und die Kiste von Bill Bones habe ich natürlich immer nur an die Schatzkarte gedacht. Klar, jetzt weiß ich auch über die Muscheln Bescheid. Andreas Gerla, ich danke für Ihren Besuch hier im Deutschlandfunk Kultur und das verschachtelte Ich, das Buch von Andreas Gerla, das die Matthes und Salz Verlag veröffentlicht mit rund 160 Seiten für 12 Euro. Alles Gute Ihnen.
Vielen Dank.